Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der ersten Podcast-Folge Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie. Mit wir meine ich Katharina Schregel. Hallo Katharina.
Hallo Roland.
Und mich selbst, Roland Schwab. Wir freuen uns, dass wir heute die erste Podcast-Folge aufzeichnen können und beginnen auch direkt mit einem Special zum Neurorad 2021 und beschäftigen uns heute näher mit der Session Special Focus Vasospasmus, interventionelle Vasospasmustherapie, das Aachener Schema, und freuen uns natürlich sehr, dass wir Herr Professor Wiesmann, den Klinikdirektor der Klinik für diagnostische und interventionelle Neuroradiologie der Uniklinik Aachen, persönlich gewinnen konnten. Hallo Herr Professor Wiesmann.
Hallo Herr Schwab, hallo Frau Schregel. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass Sie da sind.
Ja, von mir auch nochmal ganz herzlichen Dank. Kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht am Neurorad teilnehmen konnten, zur Einordnung. Die Special Focus Session Vasospasmen war am Donnerstag und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das war eine der am häufigsten geschauten Sessions des gesamten Neurorad. Deswegen freuen wir uns natürlich besonders, dass wir das hier nochmal mit Ihnen vertiefend besprechen können. Vasospasmen kennen wir ja alle aus unserem klinischen Alltag als häufige und auch sehr gefürchtete Komplikation von Patienten und Patientinnen mit Subarachnoidalblutung. Jeder hat wahrscheinlich so einzelne Patienten oder Patientinnen oder Fälle im Kopf, wo die konventionelle Behandlung von Vasospasmen nicht so gut funktioniert hat. Und mit konventionell meine ich Dinge wie den Blutdruck hochhalten, Nimodipin, PO oder IV zu geben oder auch endovaskuläre Behandlungen, wie zum Beispiel die Ballonangioplastie. Die funktioniert an den behandelten Stellen ja zwar sehr gut, aber periphere Gefäße sind natürlich nicht so gut erreichbar. Eine andere Behandlung wäre die Nimodipingabe intraarteriell, was zwar sehr gut funktioniert und die Gefäße sofort auf die Gabe reagieren, jedoch gibt es da das Problem, dass die Wirkdauer begrenzt ist und Patienten nach einigen Stunden, also so nach 12 bis 24 ungefähr, erneut Vasospasmen bekommen. Jetzt haben Sie ja in Aachen ein weitergehendes Behandlungskonzept zu Vasospasmen entwickelt und würden Sie uns das vielleicht hier noch einmal kurz vorstellen, Herr Professor Wiesmann?
Sehr gerne. Sie haben ja jetzt schon einen sehr breiten Bogen gespannt zu dem Thema. Wir, die wir in der Neurologie arbeiten, kennen alle Vasospasmen aus dem täglichen Leben. Und trotzdem ist es so, dass wir wahrscheinlich bei mindestens ebenso vielen Patienten die Vasospasmen übersehen, wie wir sie wahrnehmen. Das ist sicherlich eine der heute immer noch am stärksten unterschätzten Probleme für unsere Patienten. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren verschiedene Therapien ausprobiert und zu denen gehört eben auch, weil sie relativ leicht durchführbar ist und sehr effektiv ist, die Gabe eines Gefäßdilatators, Nimodipin, über einen arteriellen Katheter in das Zielgebiet, in das Gefäßterritorium, das am stärksten betroffen ist, oder in mehrere Gefäßterritorien. Dann erreicht man, das ist ein bisschen unterschiedlich von Patient zu Patient, nach einer halben Stunde, Stunde oder nach zwei Stunden eine sehr gute Wirksamkeit. Die verengten Gefäße werden wieder weit und die Gehirndurchblutung im betroffenen Bereich verbessert sich, geht wieder auf einen normalen Zustand zurück. Man zieht den Katheter raus, schickt den Patienten zurück und für manche Patienten hat man tatsächlich das Problem gelöst. Die erreichen vielleicht nur einmal in ihrer Behandlung nach einer Subarachnoidalblutung so eine gefährliche kurze Phase. Wenn man ihnen da drüber hinweg hilft, ist alles gerettet. Bei den meisten Patienten ist es aber so, dass die Phase, in der die Gefäße sich engstellen wollen, länger dauert. Mehrere Tage, bei manchen Patienten bis zu 2 Wochen. Ich glaube, der Rekord bei uns war bei einem Patienten, wo das 3 Wochen lang der Fall war. Und es hilft dem Patienten eben nichts, wenn man in dem Moment, wo er symptomatisch wird, so eine Behandlung durchführt und den Infarkt verhindert, wenn er den dann 24 Stunden später bekommt. Bedeutet, und so machen das ja auch viele Kliniken, dass man durch die ganze symptomatische Phase hinweg diese Behandlung wiederholen müsste. In vielen Kliniken ist es Standard, dann alle 24 Stunden so eine Nimodipingabe zu wiederholen, bis man glaubt, dass der Patient jetzt im grünen Bereich wieder ist. Aber selbst diese Patienten können noch einen Infarkt erleiden, weil es ausnahmsweise auch mal sein kann, dass das Rezidiv schon nach 12 Stunden kommt. Das weiß man aber nicht vorher. Das heißt, bevor der Patient zur zweiten Behandlung kommt, hat er dann doch seinen Infarkt schon bekommen. Und das war ein ganz, ganz, ganz unbefriedigender Zustand. Die Lösung, die wir uns ausgedacht haben, war, wenn wir nicht so oft behandeln wollen und wenn wir nicht wissen, wann wir eigentlich am besten die Wiederholungsbehandlung machen, dann müssen wir einen Weg finden, wie wir während der ganzen symptomatischen Phase kontinuierlich Nimodipin in ausreichender Konzentration in die Hirngefäße bekommen. Und das geht über einen Mikrokatheter, den man in einem zervikalen zuführenden Abschnitt positioniert und dann kontinuierlich eine kleine, aber ausreichende Nimodipinmenge über einen Perfusor auf der Intensivstation dauerhaft gibt.
Ja, vielen Dank für die schöne Ausführung. Jetzt hätten wir noch ein paar Fragen, wie sich das Ganze denn in die Praxis umsetzen lässt. Zum einen, wie suchen Sie denn oder selektieren Sie denn überhaupt die Patienten, der Sie eine Vasospasmus-Therapie zukommen lassen? Das heißt, gerade bei den nicht untersuchbaren, bei den komatösen Patienten, wenden Sie da ein invasives Neuromonitoring an? Oder wie selektieren Sie die Patienten, beziehungsweise stellen Sie dann die Indikation, um dann eine Vasospasmus-Therapie einzuleiten?
Die Indikationsstellung, beziehungsweise das hängt ja zusammen, die Überwachung der Patienten ist tatsächlich mindestens genauso problematisch und eigentlich noch nicht befriedigend gelöst wie die Behandlung der Vasospasmen. Wir müssen davon ausgehen, dass nach einer Subarachnoidalblutung die allermeisten Patienten Vasospasmen bekommen. Je nachdem, wie genau man hinguckt, schwankt die Häufigkeit so zwischen 70% und 80%. Also fast alle. Das heißt aber nicht, dass man alle Patienten behandeln muss oder sogar soll, weil jede Behandlung ja auch ein Risiko beinhaltet. Es gibt Patienten, die haben zwar Vasospasmen, die werden aber deswegen keinen Schaden erleiden. Die soll man nicht behandeln. Aber ungefähr die Hälfte der betroffenen Patienten, das sind, sagen wir mal, 40%, die bekommen Vasospasmen, die symptomatisch werden. Und viele von denen, die meisten von denen, werden auch einen Infarkt erleiden, wenn man nichts unternimmt. Wie soll man das herausfinden? Und da gibt es historisch gewachsen ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Am verbreitesten ist, dann beobachte ich doch einfach meinen Patienten. Und solange es ihm gut geht, muss ich nichts machen. Klingt überzeugend, funktioniert aber nicht besonders gut. Aus 2 Gründen. Zum einen, so wie wir einen Patienten im klinischen Alltag überwachen können, bedeutet das noch lange nicht, dass er keinen Schaden bekommt. Wie sieht sowas aus bei der Visite? Wir reden mit dem Patienten, wenn er sprechen kann, ist schon mal gut, wenn er wach ist, ist gut. Wenn er dann noch beide Arme und Beine bewegt, dann sind wir zufrieden und gehen weiter. Der kann unbemerkt ausgedehnte Infarkte im frontalen Marklager zum Beispiel bekommen oder überhaupt im frontalen Kortex, ohne dass uns das bei so einer kurzen Visite auffallen wird. Und das kann den Patienten verkrüppeln für den Rest seines Lebens. Der kann vielleicht nie mehr ein normales Leben führen durch die neuropsychologischen Störungen, die er bekommt. Trotzdem ist das immer noch der gängige Standard, dass alle wachen Patienten nur klinisch beurteilt werden. Dann haben wir auf der anderen Seite aber noch die Patienten, die in Narkose sind. Was macht man da? Und da ist historisch gewachsen der Standard Doppleruntersuchung. Also ich schaue, ob die Gefäße, die ich erreichen kann, die Cerebri Media, die Carotis, meinetwegen noch das A1-Segment der Anterior, eine Flussbeschleunigung zeigen. das klappt statistisch gesehen oder wissenschaftlich gesehen relativ gut, die Korrelation zwischen dem, was ich da messe und vorhandenen symptomatischen Vasospasmen der Patienten ist gar nicht so schlecht, aber im Einzelfall kann man da völlig daneben liegen. Es gibt Patienten, da liegt das Problem mit den Gefäßen, in den kleinen Gefäßen, in den Arteriolen und Kapillaren, haben eine nahezu unauffällige Doppleruntersuchung der proximalen Gefäße. Und dann gibt es Patienten, die haben beschleunigte Flüsse und sind und werden aber auch tatsächlich asymptomatisch bleiben. Deswegen die Rate an Versagern, wenn man so wie es in vielen Kliniken noch üblich ist, Doppleruntersuchungen macht, ist gigantisch. Wird aber nie vernünftig untersucht, ausgewertet und deswegen hält sich dieses Schema einfach hartnäckig weiterhin. Was dann? Wir denken, dass die Methode, die momentan die höchste oder eine ausreichende Sensitivität und eine vernünftige Spezifität bietet, die Durchblutungsmessung des Gehirns ist. Das ist ja das Zielorgan oder der Zielparameter, den ich wissen will. Wie ist die Durchblutung auf der Cortex-Oberfläche oder im Marklager? Kann man mit verschiedenen Methoden machen. Bei den SAB-Patienten ist das Einzige, was praktikabel ist, die Perfusion im CT zu messen. Das klappt auch gut und das ist auch wissenschaftlich untersucht und publiziert, dass das eine vernünftige Überwachungsmethode ist. Aber im täglichen Alltag, wie oft will ich das machen? Täglich? Zweimal täglich? Wer weiß schon, wann bei einem intubierten Patienten das losgeht. Das kann sich auch relativ schnell entwickeln mit den Vasospasmen. Das würde ich nicht machen wollen, weil der Aufwand extrem groß ist für das Pflegepersonal und für uns Neuroradiologen. Das würde ich aber auch deswegen nicht machen wollen, weil wenn ich jetzt routinemäßig allen Patienten, die eine SAB erlitten haben, tägliche CT-Perfusionen verordnen würde, dann wäre die Strahlendosis, die die Patienten deswegen akkumulieren, so hoch, dass man bei ein paar Patienten Langzeitfolgen auslösen würde, also die vielleicht später Meningiom bekommen. Kann ich auch nicht machen. Da wurstelt sich jeder so ein bisschen durch. Wir machen das so, dass wir sagen, in den ersten paar Tagen muss man nicht untersuchen. Da geht das noch nicht los mit den Vasospasmen, aber spätestens so am fünften Tag brauchen die Patienten eine erste CT-Perfusion und dann hängt das davon ab, wie man die Lage einschätzt, ob man täglich oder zweitäglich oder vielleicht erst 3-4 Tage später eine Wiederholungsuntersuchung macht und ob man das dann engmaschiger wiederholen muss zur Therapiesteuerung oder ob man sagt, das ging so lang gut, Patient ist wach, hat nichts, der gehört wahrscheinlich zu den Glücklichen, die nichts bekommen, da brauche ich jetzt keine weiteren Untersuchungen. Das war der neuroradiologische Bereich. Man kann das aber auch noch weiter verbessern. Wir haben das hier versucht, haben das auch publiziert letztes Jahr, zusammen mit den Neurochirurgen. Wenn man sagt, ich brauche was Kontinuierliches und ich muss am Zielorgan, am Gehirn selber nachschauen, was los ist, dann geht das mit einer PTO2-Messung über eine Hirnsonde. Und wenn ich wissen will, wirkt sich das auf den Hirnmetabolismus aus, das ist ja mein Target, dann geht das mit Mikrodialyse. Also beides mit einer kleinen Sonde, die ich ins Hirn stecke. Sehr zuverlässig. Wir haben herausgefunden, dass man damit die Vasospasmen, die symptomatisch werden, 12 Stunden früher entdeckt als mit allen anderen Schemata. Und das ist eine Welt, weil das bei manchen Patienten tatsächlich genau der richtige Moment ist, um sie noch abzufangen, bevor dann doch der Infarkt schon beginnt. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt ungezielt jedem Patienten, der Ihnen vor die Flinte kommt, Nadeln ins Hirn stecken, wird es irgendwann auch welche geben, die dadurch einen Schaden erleiden. Also das bleibt leider unbefriedigend. Wir müssen dringend eine nicht-invasive, nicht-schädliche Methode finden, um diese Patienten besser monitoren zu können.
Ja, vielen Dank für diese ausführlichen Erklärungen. Wie geht's denn dann weiter, wenn Sie einen Patienten identifiziert haben, der therapiebedürftig ist?
Tatsächlich haben Sie in dem Moment als interventionell tätiger Neuroradiologe zwei Möglichkeiten. Sie haben viele Möglichkeiten, aber sagen wir mal zwei Hauptstrategien. Die allermeisten Patienten haben Vasospasmen der proximalen, der größeren Gefäße, die können Sie gut sehen. Und dann haben die oder haben die nicht auch Vasospasmen der kleinen Gefäße, die Sie nicht mehr gut sehen, also die Sie nicht sehen können, angiografisch. Die großen Gefäße können Sie entweder mechanisch aufdilatieren, dann haben Sie sofort einen Erfolg und einen Benefit, auf den ich gleich nochmal zurückkommen will. Oder Sie machen das medikamentös, dann dauert es ein bisschen länger, bis es wirkt, eben über zum Beispiel Nimodipin mit einem Katheter, haben aber als Ausgleich auch den Vorteil, dass Sie auch die nicht sichtbaren kleinen Gefäße mit beeinflussen. Ist das deswegen automatisch besser? Nicht unbedingt, weil wenn Sie mit einem Mikroballon oder mit einem der neuen speziellen Werkzeuge zum Dilatieren von vasospastischen Gefäße arbeiten, dann wird das bei den meisten Patienten ausreichen. Das heißt, wenn Sie die proximalen Gefäße aufmachen, kommt auch bei distalen Vasospasmen genug Blut, Sauerstoff, Glukose im Hirn an. Nicht bei allen, aber bei den allermeisten, sodass das ausreichen würde. Und Sie haben einen potenziellen Benefit, den Sie mit dem Medikament nicht bekommen. Nämlich wenn Sie, bevor Sie Nimodipin gegeben haben, die vasospastischen Gefäße auf einen annähernden normalen Durchmesser dilatieren, dann geht das ja nur, wenn Sie die kontrahierten Muskeln in der Gefäßwand überdehnen. Und wir wissen mittlerweile, früher hat man das nicht so genau verstanden, dass wir dabei die Muskelzellen in der Gefäßwand tatsächlich partiell zerreißen. Deswegen ist das auch so ein schöner Erfolg. Auch wenn alles noch da ist, was Vasospasmen auslöst, kann es nicht mehr zum Vasospasmus kommen, weil die Muskelzellen nicht mehr funktionieren. Die Gefäße können nicht mehr kontrahieren. Das heißt, sie machen eine Behandlung und haben einen meistens dauerhaften Erfolg erzielt. Wenn ich das so erzähle, dann gucke ich manchmal in erschreckte Gesichter, weil Muskelzellen in der Gefäßwand zerreißen, das hört sich jetzt nicht so nett an. Was wird denn aus den armen Patienten? Kriegen die dann nie mehr eine vernünftige Autoregulation hinterher? Dafür brauche ich ja intakte Muskelzellen in der Gefäßwand und Autoregulation ist wichtig. Zum Glück nicht. Deswegen hat man das auch über viele Jahre angewendet, ohne dass das schädliche Folgen hatte. Es ist so, dass sich nach ein paar Wochen diese Muskeln wieder erholen in der Gefäßwand und dann klappt alles so gut wie vorher. Aber die sind dann aus der gefährlichen Vasospasmusphase raus. Also eigentlich ist das was ganz Tolles, dieses proximale Dilatieren der Gefäße. Und trotzdem, auf der anderen Seite, wird das bei uns in der Klinik nicht mehr gemacht. Und Sie fragen, könnten mich jetzt sofort fragen, ja, warum denn nicht, wenn das so gut funktioniert? Und das ist so ein bisschen Graswurzel-Erfolg sozusagen. Das hat sich einfach so ergeben. Warum? Weil das Dilatieren von vasospastischen Gefäßen zwar, wenn man genau weiß, wie man das macht und das auch oft genug gemacht hat, extrem sicher ist. Extrem in dem Sinn, dass Sie, wenn Sie wirklich erfahren sind, damit weniger als 1% Komplikationsrate haben werden. Absolut gut. Aber trotzdem ist das, wenn man nicht viel Erfahrung hat, eins der wirklich schwierigen Manöver in der interventionellen Neuroradiologie. Plus, was Sie nie sehen und wer weiß, wie oft es da doch zu einem Schaden kommt, wenn Sie ein Gefäß mit einem Ballon dilatieren wollen, dann muss der Ballon in diesen engen Abschnitt und er wird, während Sie ihn da hinein buxieren und auch dann, wenn Sie ihn inflatieren, die Blutzufuhr unterbrechen. Sie können sich bemühen, schnell zu arbeiten. Also ich mache das, wenn ich noch mit Ballons unterwegs bin, wirklich mit der Stoppuhr, dass ich schaue, dass ich immer so bei nur 2-3 Minuten Flussunterbrechung bleibe, bevor ich mich wieder zurückziehe und erstmal wieder Reperfusion zulasse. Aber wenn Sie langstreckig kontrahierte Gefäßabschnitte mehrfach nacheinander mit Ballons aufdilatieren müssen über die ganze Strecke, dann kommt da schon Ischämiezeit zusammen. Und wenn der Cortex mit der Durchblutung schon am Anschlag war, wer weiß, ob man ihm nicht noch einen zusätzlichen Schaden versetzt dadurch. Und aus diesen ganzen Sorgen, die da im Hinterkopf vorhanden sind, hat sich ergeben, dass meine Mitarbeiter inzwischen sagen, warum soll ich mir denn das antun, mitten in der Nacht? Dass ich so genau hingucken muss und dass ich so schnell arbeiten muss. Ich lege einfach einen Mikrokatheter ein und ich kann mir sicher sein, dass das funktioniert.
Okay, das heißt also letztendlich, wenn Sie einen Patienten detektiert haben, den die Therapie zugeführt werden soll, also die Vasospasmen auch therapiert werden sollen, gehen Sie direkt über und legen einen Mikrokatheter ein und schließen keine andere Behandlungsmethode voran.
Ich sag mal, im Alltag ja, ist das so. Ich möchte das aber nicht als Message jetzt so apodiktisch verbreiten, weil es mag schon Sinn machen. Es gibt bestimmt auch mal Patienten, da möchte man nicht dauerhaft einen Mikrokatheter legen. Warum können wir gleich besprechen. Und wenn ich dann sehe, der hat eigentlich nur einen Vasospasmus in der ACI und ein bisschen noch in der M1, dann ist das genau der Patient, wo ich sage, dann mache ich jetzt eine Dilatation und erspare ihm das, was mit der an sich tollen Dauer-Mikrokathetertherapie alles so an zusätzlichen Sachen verbunden ist.
Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, dass die Mikrokathetertherapie mit zusätzlichen Sachen verbunden ist. Das wollen wir jetzt natürlich gerne genauer wissen, was das bedeutet an Logistik, Aufwand, Man- oder Womanpower.
Ja, wir können ja mal durchspielen, was alles schiefgehen könnte bei der Vorstellung, dass man jemandem über viele Tage einen Plastikschlauch in die zervikale ACI hängt. Das ist auch etwas, was, als wir das erste Mal laut gesagt haben, dass wir das gerne machen würden, Entsetzen bei den Intensivstationsmenschen und bei den Neurochirurgen hervorgerufen hat. Das ist ja auch nicht ohne. Also wir haben einen Fremdkörper, der nicht nur für eine Stunde oder für ein paar Stunden im Blutkreislauf liegt, sondern über lange Zeit, und natürlich möchten sich da Thrombozyten draufsetzen. Also Thrombuswachstum, Abschwemmen von Embolien, das ist das eine. Dann wird ein normaler Patient auf der Intensivstation ja bewegt, inklusive Drehen des Kopfes. Wenn Sie den Kopf einmal kräftig von links nach rechts drehen, werden alle Halsgefäße gestreckt oder wieder gestaucht. Das heißt, der Mikrokatheter, der da liegt, der muss sich ja bewegen. Könnte der vielleicht die Gefäßwand verletzen? Auch so eine Sorge. Was ist, wenn der Patient wach ist und anfängt rumzuturnen? Ne? Zieht er sich das dann selber raus? Was ist das an der Leiste überhaupt, wo ja dieser Katheter rauskommen muss? Was passiert da, wenn der Patient von links nach rechts gedreht wird, weil er gewaschen wird? Wie kann ich garantieren, dass dabei nicht der Mikrokatheter komplett rausgezogen wird oder noch viel schlimmer einen Schub nach vorne bekommt und irgendwo tief drin landet, wo er nicht hin soll? Alles potenziell aufregende Folgen, wo man sich dann ganz schön unwohl fühlt, wenn man bespricht, wie man sowas umsetzen könnte. Wie haben wir das gelöst? Also, wir haben damit angefangen, dass wir gesagt haben, bewegen ist nicht. Wir verkleben die Leiste mit der Schleuse, die da liegen muss, und mit den 1, 2, 3 Mikrokathetern, die da in die Schleuse reingehen, großflächig auf der Haut, dass eine Verschiebung eigentlich nicht mehr möglich ist. Und zusätzlich sagen wir, dass der Patient nicht im Bett gedreht werden darf, damit da nicht noch mehr passiert. Plus wir fixieren den Kopf. Also wir legen eine Stiffneck an. Damit haben wir dieses Risiko schon mal ausgeschaltet. Gleichzeitig ist klar, das erträgt kein normaler wacher Patient, außer er ist hauptberuflich Zen-Mönch. Davon haben wir nicht so viele. Das heißt, damit fällt schon mal automatisch die Entscheidung, dass diese Patienten, die so behandelt werden sollen, in Narkose sein müssen. Was wiederum dazu führt, dass man die nicht mehr klinisch überwachen kann. Also man erkauft sich damit den Nachteil, solange die eine Katheterbehandlung kriegen, ist das Einzige, was funktioniert, wenn ich überhaupt überwachen bzw. steuern will, dass ich dann zu bestimmten Zeitpunkten CT-Perfusionskontrollen brauche. Das ist das eine, also Immobilisation. Das zweite, Gerinnung. Da haben wir eine längere Lernkurve hinter uns und gelernt, dass man zwei Dinge berücksichtigen muss. Das eine ist das, was außen im Katheter passiert. Es geht nicht anders, als dass die Patienten maximal thrombozytenfunktionsgehemmt sind. Im Alltag bei uns heißt es, dass die Patienten IV-Akrastat bekommen müssen. Ansonsten werden sich auf dem Katheter irgendwann nach ein paar Tagen, wie gesagt, im Extrem können das auch mal zwei Wochen sein, die man behandeln muss, sicher größere Thromben bilden. Also das ist eine Konsequenz. Die brauchen auch Heparin, die müssen nicht unbedingt vollheparinisiert sein, aber wenn ich auf Nummer sicher gehen will, würde ich das auch machen. Das heißt, die sind dann schon ordentlich gerinnungsgehemmt. Das war das Außen am Katheter. Jetzt haben wir noch das Problem innen am Katheter. Warum, könnte man fragen. Da hängt doch ein Perfusor dran. Und da wird kontinuierlich, auch wenn das nur tropfenweise ist, etwas infundiert. Solange doch was aus dem Mikrokatheter rauskommt, ist doch alles im grünen Bereich. Leider nicht. Wir haben immer wieder gesehen, dass wir nach ein paar Tagen in den Anschlüssen der Mikrokatheter, in den Hubs, Blut gesehen haben, obwohl kontinuierlich infundiert wurde. Wir haben das nicht verstanden. Wir haben dann immer das Pflegepersonal verdächtigt, ob die vielleicht zwischendurch den Perfusor ausgemacht haben, aber die haben zu Recht Stein und Bein geschworen, dass der Perfusor kontinuierlich lief, sodass wir das schließlich zusammen mit dem Helmholtz-Institut bei uns in Aachen mal nachgestellt haben und herausgefunden haben, so klein, so dünn so ein Mikrokatheter auch ist, bei niedrigen Flussraten gibt es etwas, was man Unterspülungsphänomen nennt. Das heißt, wenn Sie sich den Querschnitt von so einem Mikrokatheter vorstellen, der ja mehr oder weniger horizontal durch den Patienten auf dem Intensivbett verläuft, dann fließt in der oberen Hälfte des Katheterquerschnitts das Nimodipin vorwärts in den Patienten rein und gleichzeitig fließt in der unteren Hälfte des Katheters Blut zurück, weil die Flussrate einfach zu niedrig ist. Und das ist etwas, was uns zu Recht unruhig machen muss. Langsam fließendes Blut in einem Katheter wird gerinnen, kann verwirbeln, wird zu Mikroembolien führen. Wie kann man das lösen? Nur, indem man die Flussrate so hoch hält, dass man kein relevantes Unterspülungsphänomen bekommt. Und dafür brauche ich mindestens 30 Milliliter pro Stunde in dem Perfusor. Übliche Infusionsraten mit mehr ist besser. Also es dürfen auch mehr sein. Übliche Infusionsraten mit einem Nimodipin-Perfusor sind vielleicht 5 Milliliter pro Stunde. Das heißt, Sie brauchen noch einen NaCl-Perfusor, der für den restlichen Fluss aufkommt. Und Sie müssen sicher sein, dass dieser Fluss nie gestoppt wird. Mit nie meine ich wirklich nie. Das haben wir auch auf die harte Tour gelernt. Das heißt, wenn Sie den NaCl-Perfusor ausschalten müssen, um die Spritze zu wechseln, reicht das schon für Rückfluss, der gerinnen kann. Wie kriegt man das gelöst? Im Alltag sieht es bei uns so aus, dass die Patienten bei uns ein oder zwei Nimodipin-Perfusoren pro Mikrokatheter haben, sodass auch wenn eine Spritze gewechselt werden muss, man einfach umschalten kann am Hahn. Plus zusätzlich noch drei NaCl-Perfusoren, die mit 10 Milliliter pro Stunde laufen. Und dann kann ich, wenn ich eine Spritze wechseln muss, die beiden anderen im Fluss lassen kontinuierlich. Und ich habe ständig ausreichenden Vorwärtsfluss. Im Prinzip kein Problem. Kann man sich alles ausdenken, zusammenbauen, einüben. Aber das ist eine Lernkurve, bis das klappt. Bis niemand den Drei-Wege-Hahn oder die Hahnbank so stellt, dass man den vordersten Drei-Wege-Hahn ausmacht einfach aus nicht nachgedacht. Und dann steht der Fluss für die 5 Minuten, bis die Spritzen gewechselt sind und ich habe eine Klottbildung im Katheter. Also viel lernen, viel üben. Und, das ist die letzte Message, wir haben das nach einer Weile aufgegeben, dem Intensivpersonal beizubringen, weil im Zweifelsfall ist dann doch mitten in der Nacht jemand da, der eingesprungen ist, noch nie von uns geschult wurde oder das ewig nicht mehr gemacht hat. Und der denkt an irgendwas Wichtiges nicht und am nächsten Morgen ist die Komplikation da. Das heißt, bei unserem Patienten auf der Intensivstation hängt ein riesiges Schild über dem Bett, wo drauf steht, an die Leiste dürfen nur Neuroradiologen. Das heißt, alle Perfusoren, alle Spritzen, alle Kathetermanipulationen nur durch Mitarbeiter der Neuroradiologie.
Okay, jetzt haben wir ja gehört, es ist ein relativ aufwendiges Verfahren, was auch mit einigen am Material einhergeht. Es bestehen mehrere Perfusoren, um die sich gekümmert werden muss. Wie sieht das denn jetzt letztendlich im Alltag aus? Wer bedient diese Perfusoren? Gibt es feste Visiten, in denen die Perfusoren überprüft werden? Wie gestaltet sich das im Nachtdienst bzw. in Wochenenden? Wie wird da dann letztendlich das Therapiekonzept kontrolliert?
Ja, prinzipiell, das ist vielleicht so ein bisschen so ein psychologischer Paradigmenwechsel. Traditionell, ganz früher war das ja so, dass ein SAB-Patient neuroradiologisch nur so lange uns mitgehört hat, bis die Diagnostik fertig war. Man hat die SAB nachgewiesen, man hat das Aneurysma nachgewiesen und in dem Moment war der Neuroradiologe raus und das war ein neurochirurgischer Patient. Dann wurde das Aneurysma geklippt, dann gab es Intensivtherapie und dann war er irgendwann weg. Das hat sich so ein bisschen geändert, seit wir in der Aneurysma-Behandlung aktiv sind. Und trotzdem, in dem Moment, wo das Aneurysma versorgt ist, war psychologisch die Verantwortung des Neuroradiologen eigentlich vorbei. Dann gehörte der Patient der Intensivstation oder den Chirurgen. Und das muss sich ändern, weil anders als das immer noch die meisten denken, ist heute für einen SAB-Patienten nicht mehr das Aneurysma das Problem, das darüber entscheidet, ob er dauerhaft behindert bleibt oder vielleicht mit ein bisschen Glück wieder zu einem normalen Leben zurückkommt, sondern es sind die Vasospasmen, die das Outcome bestimmen. Und die Vasospasmen können, wenn es um Therapie geht, tatsächlich wir Neuroradiologen als einzige vernünftig in den Griff bekommen. Und deswegen müssen wir uns auch verantwortlich fühlen für die Patienten. Bei uns im Alltag heißt das, dass wir es schon vor vielen Jahren etabliert haben, dass es jeden Morgen eine gemeinsame Visite zwischen Anästhesie, Intensivpersonal, Neurochirurgie und Neurologie gibt, wo man über die Station geht und guckt, wie es dem Patienten gibt und wie es dem Patienten geht. Und abgesehen davon machen wir uns sozusagen eine mentale Notiz, wenn ein SAB-Patient reingekommen ist und wir das Aneurysma embolisiert haben. Aha, gestern hat er geblutet, dann müssen wir jetzt proaktiv mal so spätestens in 4 Tagen nachgucken, wie es dem geht. Wir dürfen nicht verpassen, dass man was an den Vasospasmen machen muss. Und in dem Moment, wo die Vasospasmustherapie losgeht, ist das wieder auch unser Patient, wo wir täglich auch in unserer eigenen Frühbesprechung nochmal rekapitulieren, wie geht's dem, wie weit ist der, müssen wir aktiv werden, dass wir den zur bildgebenden Kontrolle bestellen müssen, gibt es Probleme mit den Kathetern. Plus, wir brauchen geschulte Mitarbeiter, die auf die Intensivstation gehen und sich um die Katheter und die Nimodipingabe kümmern. Wie oft? Tatsächlich ist der bestimmende Faktor, wie lange laufen denn die Perfusoren? Das kann man sich jetzt, indem man mehr oder weniger Perfusoren hinstellt, sodass man die Flussrate anders einstellen kann, selber bestimmen. Bei uns hat sich das so eingependelt, dass wenn ein Patient in einer dauerhaften Nimodipin-Therapie ist, alle 8 Stunden ein Arzt von uns auf die Station geht und nachschaut und Spritzen wechselt. Das heißt, auch mitten in der Nacht.
Okay, also das ist dann ja nur machbar, wenn man tatsächlich genug Personal hat, das entsprechende Erfahrung hat und ausgebildet ist. Das ist wahrscheinlich nichts, was man mit 1-2 Leuten hinbekommen kann, oder?
Naja, eine gute, also eine funktionierende Neuroradiologie können Sie, wenn Sie die Regeln des Arbeitszeitgesetzes einhalten wollen, sowieso nur mit einer relativ großen Zahl von Mitarbeitern im Betrieb halten. Sie brauchen 6, 8, 10, eher 8, 10 als 6 Assistenzärzte alleine, um Dienstverfügbarkeit gewährleisten zu können, und dann kriegen Sie das hin. SAB-Patienten gehören auch, betrifft nicht nur die SAB, das betrifft viele Erkrankungen, die gehören auch prinzipiell nicht in kleine Krankenhäuser, die sich so eine Teamstärke nicht leisten können. Da muss die Behandlung schlechter sein, das geht ja gar nicht anders. Bestimmte Krankheiten müssen in spezialisierte Zentren. Da sind wir aber noch lange nicht in Deutschland.
Ja, wir sehen also, das Therapiekonzept ist doch sehr personalintensiv. Wie sieht es denn letztendlich aus, wenn mehrere Patienten Spasmen haben? Also das heißt, 2 bzw. 3 oder 4 Patienten parallel dieser Therapie zugeführt werden. Gibt es irgendwie eine Maximalzahl, wo Sie sagen würden, jetzt könnten wir keinen Patienten mehr versorgen, weil das Therapiekonzept eben so aufwendig ist, oder sagen Sie, das ist letztendlich egal?
Ja, dann spreche ich mal aus dem Bauch heraus für meine Mitarbeiter. Wer weiß, ob die das, vielleicht sehen die das auch so, vielleicht sehen die es auch ein bisschen anders. Also rein statistisch verteilt gibt es Wochen, wo man überhaupt keine Vasospasmus-Therapien laufen hat. Und dann gibt es Wochen, wo man 1, 2 oder maximal 3 Patienten hat. Und das ist alles mit ähnlichem Aufwand noch zu machen. Wenn Sie sowieso auf die Intensivstation gehen, den weiten Weg durch das Haus gehen, vorher sich die Nimodipin-Flaschen nehmen und die Spritzen vorbereiten, dann macht es nicht so einen Riesenunterschied, ob Sie das für einen Patienten machen oder für 2 oder auch für 3. Und ich weiß nicht, ob es Kliniken gibt, die tatsächlich mehr symptomatische Vasospasmus-Patienten gleichzeitig haben könnten. Da müssen Sie schon wirklich viele SABs im Jahr versorgen, damit das passieren könnte. Die Frage ist eher eine prinzipielle. Ist die Neurologie personell so aufgestellt, dass sie diese Therapie überhaupt leisten kann? Und will sie das? Das hat mir am Anfang Sorge gemacht, tatsächlich. Ist aber überhaupt kein Thema, und ich glaube, das ist eine gute Botschaft. Es geht so schnell, dass das ganze Team sieht, was für ein Segen diese Behandlung ist, dass niemand das in Frage stellt. Also wer einmal erlebt hat, wie ein Patient sich klinisch massiv verschlechtert und vor einem Rieseninfarkt steht, und dann wird das gemacht und dann geht er ohne Infarkt nach Hause, dem muss ich nie mehr fragen, ob das vielleicht zu viel Aufwand ist, wenn er Dienst hat, da mal runter auf die Station zu gehen. Der ist bekehrt für immer.
Ja, das deutet es gerade ja schon so ein bisschen an. Wie ist denn das Outcome da? Also es klingt gerade so, dass die Therapie sehr gut ist und den Patienten wirklich viel bringt.
Also die Ergebnisse sind auch wirklich toll. Sie sind aber nicht perfekt. Ich will das jetzt auch nicht in zu rosigen Farben malen. Im Prinzip könnten Sie erwarten, dass Sie mit diesem Schema, also frühzeitig anfangen, Mikrokatheter einlegen, lange genug in ausreichender Menge Nimodipin geben, fast alle Patienten ohne Schaden über die Vasospasmusphase bringen können. Nicht alle. Ich habe keine ganz genauen Zahlen, weil niemand das so genau untersucht. Ich schätze mal, 95% der Patienten kann ich so ausreichend behandeln. Und dann gibt es noch ganz, ganz selten Patienten, die haben wahrscheinlich so massive distale Spasmen auf der Kapillarebene, wo das Nimodipin nicht gut wirkt, dass das nicht ausreicht. Das ist aber die absolute Ausnahme. Da ist die Frage, ob zum Beispiel Milrinon, ein Phosphodiesterase-Hemmer, besser wirkt. Das wird so gesagt, das ist aber, hat aber auch keiner vernünftig untersucht, ob das wirklich stimmt, dass das distaler wirksam ist als Nimodipin. Also wir könnten 95% Wirksamkeit haben. Haben wir am Ende nicht. Warum? Selten, zum Glück wirklich selten, kauft man zusätzliche Komplikationen ein durch die Behandlung. Das ist evident. Keine Behandlung, die invasiv ist, läuft immer komplikationsfrei. Wir haben aber auch gezeigt, dass Komplikationen wirklich selten sind. Also das sind ganz wenige Prozent, die man an zusätzlichen Komplikationen da in der Population hat. Das Hauptproblem ist tatsächlich die immer noch nicht perfekte Überwachung. Es gibt immer noch viele Patienten, die man zu spät erwischt, denen man wahrscheinlich noch hilft, wo man aber die Infarkte, die bis zu dem Punkt, wo man mit der Behandlung angefangen hat, nicht wieder ungeschehen machen kann. Und dann gibt es ab und zu auch nochmal Patienten, wo man zu schnell denkt, man ist mit der Behandlung durch, hört auf und dann kriegen die doch ein frühes Rezidiv, das man erst zu spät bemerkt und ist nochmal ein Infarkt draufgekommen. Wir haben selber in unserer Studie gezeigt, dass man bei einfach mal so ungefiltert übers Patientengut die Rate der Patienten, die einen wirklich guten Zustand erreicht, wenn man bereit ist, Vasospasmen so aufwendig zu therapieren, von knapp 40% auf über 55% steigert. Das ist weit jenseits von dem, was jemals für Nimodipin-Tabletten oder so nachgewiesen wurde. Das ist ein richtig toller Effekt. Auf der anderen Seite, da ist Luft aus den genannten Problemen.
Okay, jetzt haben Sie es eben schon kurz angesprochen, und zwar geht es um die Komplikation. Das haben Sie ja bereits schon mit einer Arbeit aus Ihrem Institut sehr schön dargestellt. Und zwar kam es dort unter einer Dauertherapie mit Nimodipin zu einer erhöhten Vasopressor-Substitution. Aber grundsätzlich schienen die Komplikationsraten, gerade die systemischen, doch eher gering zu sein. Ist das aktuell nach Ihrem Erfahrungswert weiterhin so oder hat sich da mittlerweile irgendwas geändert?
Ah, da haben Sie einen wichtigen Punkt erwischt, den wir so ein bisschen sauber auseinanderdividieren sollten, glaube ich. Also man muss das differenziert betrachten. Es gibt zum einen die Komplikationen, die kauft man sich wirklich ein, wenn man so therapiert. Was kann das sein? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich muss den Patienten jetzt für 5 Tage vollheparinisieren und die Thrombozytenfunktion hemmen, dann kann das natürlich schon sein, dass wenn der ein ZVK bekommen muss, es zu einer Blutung kommt, die sonst vielleicht nicht passiert wäre. Ja, das wird passieren, das ist nicht zu verhindern. Das wäre eine typische Komplikation. Oder halt doch nochmal ganz, ganz selten eine Thrombusbildung kann passieren. Liegt, wenn man da ein eingespieltes Team hat, in einer Häufigkeit von kleiner 5%. Genauer kann ich es nicht sagen, aber das sind wirklich wenige Komplikationen. Damit könnte man leben, so bedauerlich das im Einzelfall auch sein muss. Dann gibt es aber noch was anderes, was Sie so kurz gestreift haben. Und das gehört so in den Bereich der Mythen und Therapiezöpfe, die einfach mal abgeschnitten gehören. Und das haben Sie bestimmt auch schon erlebt. Das ist mitunter ganz schön qualvoll, dass, wenn die Wahrheit schon auf dem Tisch liegt, es trotzdem noch 20 Jahre dauert, bis dann wirklich sich flächendeckend was ändert in der Medizin. Ein Beispiel hier aus diesem Bereich. Es war Therapiestandard, dass jeder Patient mit Vasospasmen einen hohen Blutdruck haben soll. Diese Vorstellung ist ja naheliegend, so auf Küchenphysiologie-Ebene, auch nicht ganz falsch. Also wenn ich einen mäßigen Vasospasmus habe und ich hebe den systolischen Blutdruck von 130 auf 180, dann gleiche ich im Hirn dahinter, hinter diesem Vasospasmus, die verminderte Durchblutung vielleicht insoweit aus, dass kein Schaden entsteht. Das kann mal funktionieren, meistens funktioniert das gar nicht, weil die Vasospasmen viel zu stark sind, als dass ich die durch Anheben des Blutdrucks ausgleichen könnte. Deswegen war ja auch die gesamte konservative Therapie im Grunde ein Desaster auf der Intensivstation. Ist sie immer noch. Das Einzige, was wirklich hilft, ist, wenn wir endovaskulär arbeiten. Das ist aber so tief in den Köpfen drin, dass die Intensivärzte und die Neurochirurgen in vielen Krankenhäusern reflektorisch sehen möchten, dass der Blutdruck über 160, über 180 ist bei einem Vasospasmus-Patienten. Was passiert jetzt, wenn wir die Gefäße aufmachen? Durch Nimodipin oder durch einen Ballon? Zum Glück meistens nicht viel. Man könnte sich ja sogar überlegen, ob man die Patienten dadurch in ein Reperfusionshirnödem treibt. Das mag im Einzelfall sogar passieren, ohne dass das so richtig erkannt wird. Meistens passiert es nicht. Aber was anderes passiert. Wenn die Gefäße aufgehen, dann gibt es für das Gehirn überhaupt keinen Grund, warum der Blutdruck hoch sein soll. Das heißt, spontan möchten die Patienten den Blutdruck runterregulieren. Ganz normale systemische Autoregulation, ausgelöst von den Rezeptoren im Gehirn. Das will aber der Intensivarzt nicht, dass das passiert. Also denkt er sich, lieber Patient, du bist auf der Intensivstation und hier bestimme ich, wo es lang geht, und ich hänge jetzt einfach mal so viel Adrenalin oder ähnliches Noradrenalin an den Patienten ran, dass der Blutdruck so aussieht, wie ich den gerne haben möchte. Das geht natürlich, aber das wird von Tag zu Tag schwerer, weil der Organismus sich wehrt. Die Adrenalindosen werden immer höher, die man geben muss dafür. Was passiert dann? Der Patient kriegt eine Darmischämie. Einfach weil die hohen Adrenalindosen so viel Reaktion an den Darmgefäßen auslösen, dass das dort einen Schaden auslöst. Oder der Patient erlebt so viel Wirkung am Herzen durch diese Stimulation, dass er einen Herzinfarkt bekommt. Oder. Führt das dazu, dass man sich überlegt, dass diese Art der Behandlung ja vielleicht doch nicht so gut ist? Nein. Weil etwas, was am Darm passiert, hat psychologisch mit der SAB doch wohl nichts zu tun. Und deswegen wird die Häufigkeit von solchen sekundär erzeugten Komplikationen, die kein Kleinkram sind, an denen viele Patienten sterben, am Herzversagen, am Multiorganversagen, das ausgelöst wird durch diese Intensivtherapie, systematisch unter den Teppich gekehrt. Nicht böswillig, sondern einfach, weil das im Bewusstsein nicht da ist. Und das hat, nachdem wir das gesehen haben, viele Jahre auch bei uns in Aachen gedauert, bis wir durch beharrliches Erklären, Aufklären inzwischen erreicht haben, dass sich das durchgesetzt hat, dass wenn die Hirngefäße weit sind, der periphere Blutdruck machen kann, was er will. Dass man da nicht mehr eingreifen muss. Dem Gehirn geht's gut, wenn die Gefäße auf sind.
Also sind erhöhte Vasopressorgaben unter der lokalen intraarteriellen Nimodipin-Therapie nicht notwendig, weil es letztendlich zu keinem relevanten systemischen Hypotensionen kommt.
Also ich kann so viel Nimodipin geben, dass der periphere Blutdruck in einen Bereich runterfällt, der nicht mehr gut aussieht. Brauche ich meistens aber nicht. Brauche ich eigentlich fast nie. Also und das Umdenken ist nicht so, also muss ich Angst haben, dass mein Patient nur noch einen systolischen Blutdruck von 70 hat oder 60 oder 50? Nein, das wird nicht passieren. Aber es könnte tatsächlich passieren, dass der nur noch mit 120 zu 80 daherkommt. Und das ist nach klassischem Empfinden ganz schlimm für einen SAP-Patienten. Ist es aber nicht. Darum geht es eigentlich.
Okay, also normotone Blutdruckwerte reichen vollständig aus und es kommt unter der Geringdosierung zu keiner relevanten behandlungsbedürftigen Hypotonie.
Ja.
Sehr interessant. Danke.
Ja, finde ich auch spannend. Habe ich selber gerade nochmal viel gelernt. Für mich klingt es jetzt ja eigentlich nach einem Konzept, dass man, in der Breite wird es nicht gut umsetzbar sein, aber zumindest in den größeren Neuroradiologien vermehrt einsetzen oder etablieren sollte. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, das ließe sich ohne größere Probleme, ja, letztlich ja. Bei uns hat das ja auch einfach so funktioniert. Das ließe sich in jeder universitären Neuroradiologie einführen und auch in den wirklich großen städtischen Krankenhäusern. Und Sie haben gesagt, ja, in der Breite lässt sich das dann nicht umsetzen. Aber man muss sich mal fragen, wo gehören denn Patienten mit einer aneurysmatischen SAB hin? Ich glaube, die gehören auch nur in diese Krankenhäuser. Das ist die Breite, wo die Patienten sein müssen. Und da ginge das. Eines will ich aber an der Stelle auch noch sagen. Also ich halte es auch durchaus für möglich, dass wir uns vielleicht in 3 Jahren oder in 5 Jahren zum gleichen Thema nochmal unterhalten. Und vielleicht sage ich da was ganz anderes, weil ja, wir haben endlich eine wirksame Therapie, aber ich finde nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Das ist alles noch viel zu kompliziert. Ich fände es für die Patienten sehr wünschenswert, wenn das von vielen Krankenhäusern jetzt umgesetzt wird, aber genauso sehr wünsche ich mir, dass wir vernünftig wissenschaftlich weiterentwickeln und zu was kommen, was nicht so aufwendig ist und die Komplikationsraten noch weiter runterbringt und noch besser umsetzbar ist.
Gut, dann wären da noch so ein paar kleine Short Facts, wo noch Fragen bestanden, die können wir vielleicht ganz kurz nochmal durchgehen. Und zwar war auch noch eine Frage, wie lang liegen denn die Dauerkatheter im Durchschnitt oder wie häufig werden sie dann vor allen Dingen gewechselt? Und geht das immer einher mit einer Kontrolluntersuchung dann auch, ob es jetzt eine CT-Perfusion ist oder direkt eine Angiografie, oder wie handhaben Sie das, wenn die Patienten jetzt über, sagen wir mal, 6, 7, 8 Tage den Mikrokatheter liegen haben?
Also wir haben, mal ein bisschen nacheinander, wir haben in einer der ersten Arbeiten, die wir dazu publiziert haben, gemerkt, dass die Therapie nur selten versagt. Dann haben wir geschaut, bei wem hat es denn nicht den Infarkt verhindert? Und das waren genau die Patienten, wo man nach kurzer Zeit aufgehört hat mit der Therapie und geguckt hat, ob es vielleicht schon reicht. Daraus haben wir gelernt, wenn man einmal die Entscheidung gefällt hat, dass man damit anfängt, dann wird auf jeden Fall für 3 Tage durchbehandelt. Denn auf der anderen Seite, wenn es Komplikationen gab, dann sind die nie am Anfang aufgetreten, sondern immer erst nach wirklich längerer Behandlung. Das heißt, man gewinnt für den Patienten nichts, wenn man sagt, man will jetzt mal nur 24 Stunden oder nur 48 Stunden behandeln. Also 3 Tage ist bei uns das Minimum. Und was wir dann machen ist, es kann aber auch sein, dass wir primär schon sagen, das sind so schwere generalisierte Vasospasmen und der Patient hat 2 SABs erlitten nacheinander. Das ist auch so ein Faktor, der das Risiko für schwere und für länger dauernde Vasospasmen erhöht. Und wenn wir so eine Konstellation kriegen, dass wir sagen, da werden vielleicht auch 3 Tage nicht reichen, dann kann es auch sein, dass man sagt, wir fangen von Anfang an schon mal mit 4 Tagen Therapiedauer an und dann gibt es eine CT-Perfusionskontrolle. Das machen wir so, dass wir morgens die Perfusoren auf der Intensivstation ausschalten und dann 12 Stunden später oder 14 oder 16 Stunden später die Perfusionskontrolle machen. Wenn die gut aussieht, unter gestopptem Nimodipin, dann werden wir nochmal 12 oder 16 Stunden später eine zweite Kontrolle machen. Und wenn die auch noch gut aussieht, dann sagen wir, Patient ist durch damit, Katheter raus, das war's. Wenn wir sehen, dass die Perfusion sich wieder verschlechtert bei der Perfusionskontrolle, dann liegt der Katheter noch drin. Also die NaCl-Perfusoren sind die auch die ganze Zeit weitergelaufen, das habe ich vielleicht nicht klar genug gesagt, aber dann wird der Nimodipin-Perfuser wieder angeschaltet und die bleiben wieder ein paar Tage unter Therapie bis zum vereinbarten zweiten Check, vielleicht nach 48 Stunden oder 72 Stunden, wo man das wieder so überprüft.
Mhm. Also führen Sie keine geplanten Wechsel des Mikrokatheters durch, ähnlich wie es zum Beispiel einen ZVK ist, dass man diesen alle 3 Tage wechselt, sondern Sie belassen den Mikrokatheter für die komplette Dauer der Therapie. Falls dieser eben thrombosiert, wechseln Sie ihn, aber ansonsten führen Sie keine geplanten Wechsel durch.
Machen wir nicht. Wir haben nie beobachtet, dass, sagen wir mal, immer wenn der Katheter 10 Tage liegt oder 12 oder 14 Tage liegt, dann sicher Thromben dran entstehen, was da sagen könnte, gut, dann gehen wir einfach einen Schritt zurück und wechseln routinemäßig alle 7 Tage den Katheter. Nein, das war nicht so. Es gab bei länger liegenden Kathetern manchmal Probleme, aber nicht so häufig, dass man prophylaktisch Wechsel macht, die auch aufwendig sind und auch selber Komplikationen verursachen könnten.
Super, vielen Dank.
Was wir übrigens nicht erwähnt haben, das will ich der Vollständigkeit halber nochmal sagen. Klar gucken wir immer so auf die Mikrokatheter, weil die schön nah an unserem Gehirn, unserem Organ liegen, aber die Schleuse in der Leiste ist auch nicht ohne. Wir haben am Anfang auch mal eine Komplikation gehabt, dass eine Schleuse zu thrombosiert ist, mit Thrombuswachstum, mit Embolie ins Bein, mit einer Beinischämie. Also die Schleuse muss mit der gleichen Sorgfalt kontinuierlich gespült werden, wie die Mikrokatheter.
Ja, super. Gut, jetzt haben Sie das schon kurz angedeutet, und zwar die Zukunftsperspektive. Natürlich wird uns interessieren, was denken Sie denn, wie in Zukunft die Vasospasmustherapie aussehen wird? Gibt es da irgendwelche, eventuell auch weniger invasive Methoden, die Ihnen im Hinterkopf vorschweben, oder irgendwelche Gedankengänge, wie denn die zukünftige Therapie aussehen könnte?
Also, sagen wir mal, Sachen, die jetzt schon auf dem Tisch liegen, die untersucht gehören, sind, finde ich, in meinen Augen, gibt es zum Beispiel dieses Milrinon, das ein etwas anderes Wirkungsspektrum hat als das Nimodipin, das ja auch ein proximaler Vasodilatator ist, aber gerüchteweise auch auf Kapillarebene wirkt. Brächte das einen Vorteil gegenüber Nimodipin? Das wird schwierig zu untersuchen sein, weil das Nimodipin ja einfach schon so verdammt gut wirkt. Und es gibt auch so den Mythos, ich weiß nicht, ob er stimmt, dass das Nimodipin auch eine direkt neuroprotektive Wirkung hat, die zusätzlich zur Wirkung auf die Gefäßwand vorhanden ist, was vielleicht dann eher fürs Nimodipin spräche. Aber das ist überhaupt nicht so gesichert, dass ich daraus was ableiten würde. Das Zweite, wo dringend was gemacht werden muss, das können aber, glaube ich, nicht wir leisten, ist, was ich schon angesprochen habe, eine nicht-invasive, sensitive Überwachung des Gehirns. Also sowas wie mit Infrarot vielleicht zum Beispiel nicht-invasiv die Hirnoberfläche anschauen. Weiß ich nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber etwas, was in diese Richtung geht, bräuchten wir händeringend. Und dann ganz am Ende, ja, wie würde man Nimodipin oder einen ähnlichen Stoff kontinuierlich ins Zielgebiet bekommen, ohne dafür einen Katheter zu brauchen? Wir haben selber untersucht, ich erreiche auf dem arteriellen Weg über den First-Pass-Effekt so viel mehr Wirkung, dass ich im Faktor 4-5 Dosis spare im Vergleich zur IV-Gabe. Das ist ein Riesenpunkt, weil deswegen hat das IV ja nie gut funktioniert, weil ich so viel periphere Wirkung erzeugen musste, um genug ins Gehirn zu bekommen. Deswegen kann der Weg, wenn einem da was einfällt, nur sein, kriege ich irgendwas weniger invasives, intelligentes hin, was das Medikament in die Arterien abgibt. Es gab schon öfter Überlegungen, so eine Art Stent zu implantieren, der kontrolliert Medikamente abgibt. Aber das ist ein Fremdkörper, wie kriege ich den da wieder raus hinterher nach 14 Tagen? Also da gibt es keine Lösung, die schon greifbar ist. Oder kann ich vielleicht das Nimodipin von außen an die Gefäßwand geben? Es könnte genauso gut wirken wie von innen. Die Neurochirurgen hatten mal den Ansatz, dass sie den Kopf aufgemacht haben und so Nimodipin-Tabletten in den Subarachnoidalraum gelegt haben. Nimodipin-Pellets. Die erste Studie war super. Die zweite war komischerweise dann plötzlich erfolglos. Fragt man sich, wie das geht. Deswegen wird das nicht momentan gemacht, aber ich würde das noch nicht abhaken wollen, dass es vielleicht doch mal einen Weg gibt, von außen was an die Gefäßwand zu geben. Muss ja auch vielleicht nicht chirurgisch sein.
Ja, spannend. Gibt also noch viel zu tun. Und ich gehe noch mal kurz darauf ein, was Sie eben gesagt haben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns in 5 Jahren noch mal in diesem Rahmen treffen und über neue Entwicklungen sprechen. Ich bin gespannt, was sich bis dahin noch so tut. Jetzt aber erstmal herzlichen Dank für Ihre ausführlichen Erklärungen und die Beantwortung unserer ganzen Fragen. Und ich hoffe, dass das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso spannend ist, wie es für mich gerade war.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, angedacht waren für unser Gespräch ca. 30 Minuten. Angelangt sind wir nun bei fast einer Stunde. Also wir sehen, das Thema ist sehr umfangreich, konnten viele neue Erkenntnisse gewinnen und wir hoffen natürlich auch, dass wir die ein oder andere Frage, die die Umsetzung im Alltag betrifft, klären konnten. Vielen Dank, Herr Professor Wiesmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.
Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.
Danke und tschüss.